Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Gleich treten auf Trump, Putin, Alice Weidel und Sarah Wagenknecht zusammen auf einer Bühne in einem Theater in Berlin. Also ich freue mich drauf. Dann wollen wir von den Menschen hören, die von den Nazis ihrer Kunst beraubt wurden. Ging es nämlich bei weitem nicht nur um materielle Werte, da ging es auch um die Dinge, die Menschen lieben. Dann stellen wir eine türkische Opernsängerin vor, die ausgerechnet 1936 nach Deutschland gezogen ist. Wir reden über zwei neue Filme. In einem geht es um schwierige Selbstwahrnehmung und im anderen um die Gelassenheit, die Katzen ausstrahlen. Und dann fragen wir, ob das Bauhaus nur noch was fürs Museum ist. Jetzt geht es um eine queere Legende, Rosa von Praunheim. Künstler, Regisseur, Aktivist, vor allem aber Legende. 82 ist er kürzlich geworden, macht einfach weiter und ist mal wieder mit einem Theaterabend zu erleben. Sein dritter Theaterabend am Deutschen Theater in Berlin. Die anderen Abende hatten so wunderbare Titel wie Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht oder Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs. So, und jetzt die Insel der Perversen. Untertitel ein deutsches Singspiel. Er ist es hier nicht selbst, aber er soll es sein.
Einst war ich begehrt, mit vielen Preisen überhäuft. Ich machte große Kunst mit Penissen und Quatsch. Ich wurde geliebt und gehasst. Jetzt kann ich nur noch verreisen.
Herzlich willkommen auf der Insel der Perversen am Deutschen Theater in Berlin. André Mumort kommt aus diesem Rosa von Braunheim-Abend. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also, wenn man das so hört mit der Insel der Perversen, es erinnert natürlich ein bisschen an diesen legendären Film von 71. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Jetzt haben wir Dezember 2024. Was zeigt dieser Abend?
Na, dieser Abend zeigt eine Welt, die sich stark nochmal verändert hat. Und ich glaube, dass Rosa von Braunheim wirklich entsetzt ist darüber, was er sieht, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Das hat viel mit den Populistinnen und den Populisten in unserer Gesellschaft zu tun, die er da jetzt heute Abend auch auf die Bühne gebracht hat. Allerdings, und das muss man ihm hoch anrechnen, mal wieder in der Form einer Komödie oder ich würde sagen in der Form eines politischen Kabarettabends. Das ist aber trotzdem auch irgendwie ein Theaterstück geworden, denn es erzählt in etwa eine Geschichte. Hm. Und nämlich die Geschichte ist folgendermaßen so auf die Bühne gebracht worden, dass Alice Weidel und Sarah Wagenknecht erstmal gemeinsam das Publikum begrüßen und dann die Machtergreifung Deutschlands übernehmen. Das funktioniert nicht besonders harmonisch und das klingt dann erstmal so.
Wir haben einen langen Weg zu einem Land, aber dank Ihnen haben wir gesiegt, denn es ist unser wahrhaftig, es ist so kämpferisch, aller so deutsch, denn wir können Sie bitte einmal die Klappe halten. Warum sind Sie überhaupt hier?
Tut mir leid, ich habe Sie ausreden lassen.
Mit dem Ausreden hat, glaube ich, nicht so ganz geklappt, ne?
Genau. Man hört da Heiner Bomhard und Božida Kočevský, die diese beiden Populistinnen spielen. Und zwar auf eine wirklich unglaublich überzeugende Weise. Sie sehen auch wirklich so aus wie Alice Weidel und Sarah Wagenknecht. Und nachdem sie diese Machtergreifung in Deutschland umgesetzt haben, müssen die kritischen Künstlerinnen und Künstler, oder vor allen Dingen in dem Fall die schwulen Künstler, glaube ich, aus den Theatern raus. Und denen bleibt nur noch das Exil. Und das ist eben diese Insel der Perversen. Da findet sich dann Jesus und ein Goethe, dem man die Zunge abgeschnitten hat. Und eben dann
auch Rosa von Braunheim. Ich hatte noch Trump angekündigt und Putin spielt auch noch eine Rolle. Wer tritt denn noch alles auf? Das ist ja wirklich ein bunter Strauß an sehr verschiedenen, sehr umstrittenen Figuren offenbar zum Teil.
Absolut. Es ist dann auch im weiteren Verlauf so eine Art Sketchparade, die wir da erleben. Und jeder bekommt mal so einen kleinen Auftritt. Den besten hat allerdings Putin, weil er nämlich gespielt wird hinreißend von Božida Kočevský, der überhaupt an diesem Abend wieder mal, wie in den anderen Rosa von Braunheim-Abenden, auch eine großartige Performance liefert. Der kommt mit nacktem Oberkörper auf einem Bären auf die Bühne geritten, hat einen frisch gefangenen Fisch in der Hand und verkündet, er möchte der Welt jetzt sein neues Musical präsentieren. Musical darf es aber nicht heißen, weil nur Schwule hören Musicals und deshalb hat er da also eine ganz andere Begrifflichkeit gefunden, die dann verdächtig an den Ukraine-Krieg erinnert. Es ist nämlich eine musikalische Spezialoperation, die er dann auf die Bühne bringt.
Wow, das ist schon harter Tobak, wenn man das so hört, ne? Also das ist ein ganz spezieller Humor, fast schon, man könnte sagen, die Grenze zum Trashigen ist fast schon erreicht. Was ist das? Ist der Versuch irgendwie, da die bösen Geister sich vom Leibe zu halten durch diese Art von Überziehung?
Nein, vom Leibe hält Rosa von Braunheim sich da wirklich gar nicht. Und auch sein Regisseur und Partner an diesem Abend, Heiner Bomhardt, der das auch musikalisch interpretiert und musikalisch auf die Bühne gebracht hat.
Mit Live-Musik.
Es wird viel gesungen und gespielt, auch mit einer wirklich großartigen Qualität zum Teil. Das ist wirklich ein sich ausliefern dieser Gegenwart und das mit einem penelerhaften, derben, oft auch wirklich tief unter die Gürtellinie gehenden Humor.
Sehr offensichtlich auch.
Das
ne?
ist wahnsinnig offensichtlich. Es hat auch was Naives, was vollkommen Unzynisches allerdings auch, wie ich fand. Das ist keine Abrechnung aus so einem großen intellektuellen Abstand, sondern aus einer wirklichen Betroffenheit. Und da wird auf jeden und alles geschossen. Da werden alle Diskurse der Gegenwart mal kurz
was
gestreift.
Noch so außer den Bedrohungen für queeres Leben?
Die Bedrohungen für queeres Leben spielen eine Rolle. Insofern auch zum Beispiel, dass die Figuren alle kastriert werden von den Frauen. Die Männer werden in dieser Dystopie alle kastriert, offensichtlich angeleitet von Frau Weidel und Frau Wagenknecht an dem Abend. Und auch diese feministischen Debatten werden damit sozusagen auf den Kopf gestellt. Da wird auch ein afrikanischstämmiger AfD-Abgeordneter herbeizitiert, der dann von dem Darsteller Komi Tokbonu, einem schwarzen Schauspieler, absolut perfekt imitiert wird. Da wird auch dieser afrikanische Akzent genauso auf die Bühne gebracht, da wird also auf politische Korrektheit in keiner Hinsicht geachtet. Da gibt es keine Gnade, da gibt es auch keine Hemmungen, da wird nichts ausgelassen. Am Ende ist es Thomas Gottschalk, der auf der Bühne Frau Wagenknecht und Frau Weidel die Todesspritze setzt, um dem ganzen Drama ein Ende zu bereiten. Auch das ist jetzt nicht vielleicht die geschmackvollste Auflösung des Abends, aber das hat eine Direktheit, eine Ungezwungenheit, die einen dann doch auch mitreißt, manchmal irritiert es auch, aber da das Ganze von den Darstellern mit so viel Humor und Charme, mit so viel Persönlichkeit auf die Bühne gebracht wird, nimmt man das merkwürdigerweise alles auch ernst und dann tut es auch was mit einem, weil man merkt, es geht wirklich um die Krisen unserer Gegenwart. Das ist alles wirklich aus der Realität heraus auf diese Bühne gebracht worden.
Ich vermute mal, Rosa von Braunheim war auch an diesem Premierenabend dabei, hat sich feiern lassen auf der Bühne.
Er war da, er hat sich feiern lassen, er wurde auch stürmisch gefeiert, weil man, glaube ich, auch ein Stück weit gerührt ist. Da ist diese Ikone auch des Aktivismus, der sich für Menschenrechte und die diverse Gesellschaft in Deutschland eingesetzt hat und der sieht sich nun einer Gesellschaft gegenüber, einem Land gegenüber, das sich auf eine bestimmte Weise in Richtung Populismus wieder
nicht nur einem
zubewegt.
Land, einer Welt,
einer Welt,
großen Teil.
Putin, ja. Trump und auch das Wiedererstarken des ganzen Nazi-Gedankens in der Gesellschaft spielt eine große Rolle auf der Bühne und da wird dann auch ausgeteilt, das saudumme Volk, das dem alles recht ist, solange es rechts ist, wird da besungen und da wird auch keine Rücksicht auf irgendwelche Befindlichkeiten genommen und das fordert dann doch beim Publikum auch einen großen Respekt ab.
Also ein sehr kraftvoller Rosa von Braunheim-Abend am Deutschen Theater in Berlin, Insel der Perversen, für uns gesehen von André Mumert. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und jetzt geht es uns um einen der größten Kulturexporte Deutschlands, nämlich das Bauhaus. Möbel, Architektur, Design haben die Moderne geprägt, haben vieles verändert. Auch das Verhältnis zum Material, zur Gestaltung, zum Handwerk, zu dieser auch simplen und klaren Ästhetik, weg vom Ornament hin zu gestalterischer Substanz, kann man vielleicht sagen. Gropius, Kandinsky, Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Marianne Brandt, Anni Albers. Eine lange Liste, zum ersten Mal auch viele Frauen, die dort lernen und lehren konnten. Vor 100 Jahren zog das Bauhaus aus Weimar nach Dessau. Und das wird jetzt gefeiert. Dort, wo der Bauhaus-Campus noch in großen Teilen erhalten ist, schauen wir voraus, was da ab nächstem Jahr zu erleben sein wird mit Barbara Steiner, Chefin des Bauhaus Dessau. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das Motto fällt auf, das Motto Ihres Jubiläums, nämlich an die Substanz. Das kann vieles bedeuten, aber man denkt natürlich auch erst einmal an mögliche Auswirkungen des Streits mit der AfD. Das wurde ja sogar im Landtag von Sachsen-Anhalt debattiert. Deren Angriffe auf das Bauhaus, das sei ein Irrweg der Moderne gewesen. Darüber haben wir auch ausführlich berichtet, über diesen Streit. Wie stark ist das eigentlich an die Substanz gegangen des Bauhauses und auch von Ihnen selbst?
Also das Bauhaus befragt sich, seitdem es das Bauhaus gibt selbst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das benötigt jetzt nicht die AfD dazu, dass es eine kritische Auseinandersetzung mit dem Bauhauserbe und dem Erbe der Moderne gibt. Und das machen wir auch nicht alleine, sondern daran arbeiten wir ja im Verbund mit anderen weltweit. Und das ist ganz wichtig. Und zur Kritik kann ich nur sagen, es ist eine Pauschalkritik. Und ja, die Kritik an der Moderne hat die Moderne begleitet. Und das ist auch wichtig, denn nur so können sich ja auch die Dinge entwickeln. Und heute würden wir schauen ja viel differenzierter auf dieses Erbe und die Moderne im Besonderen. Also nicht nur die Lobpreisung und die Fortschrittseuphorie, sondern wir schauen uns auch die Schattenseiten und die Nebeneffekte an. Und das ist genau das, was wir hier auch im Jubiläum tun.
Es hat ja einige Debatten ausgelöst, tatsächlich diese Haltung der AfD. Es gab Vergleiche auch mit der NSDAP tatsächlich, die ja schon damals in Weimar sehr gegen das Bauhaus argumentiert hat und später ja zum Totengräber dieser Bewegung zumindest in Deutschland wurde. Dann hat sie sich international verstreut. Haben Sie das Gefühl, dass Sie jetzt vielleicht stärker auch das Bauhaus erklären müssen, verteidigen müssen?
Nein, denn einen ganz großen Unterschied gibt es zu damals. Das Bauhaus hat jetzt sehr viel mehr Fans. Was ich auch sagen muss, ist, dass rechtsextreme Gruppierungen recht früh erkannt haben, früher als andere, dass das kulturelle Feld ein wichtiges ist, weil man eben dort an die Emotionen der Menschen herankommt. Und das betrifft ja auch die Art, wie Politik gemacht wird.
Offenbar gibt es da immer noch bis heute eine gewisse Skepsis gegenüber der Moderne. Wie geht man damit um?
Wir haben hier etwas von großem Wert und wir versuchen auch deutlich zu machen, um welch großen Wert es sich handelt. Dass es ein bedeutendes Erbe ist, das auch immer wieder kritisch beleuchtet werden muss. Das tun wir ja auch beim Jubiläum.
An welchen Stellen kritisch beleuchtet werden muss?
Mit dem Umzug von Weimar nach Dessau haben sich ja auch nochmal die Gewichtungen verschoben. Also weg sozusagen von einer verstärkten Handwerksausrichtung, auch so ein Interesse an Industrie, Zusammenarbeit mit der Industrie, also auch im Sinne mit Industrialisierung und Mechanisierung. Und das Bauhaus hat dem auch einen materiellen Ausdruck gegeben. Also das sieht man an Gebäuden, das sieht man an den Produkten, also auch eine Sichtbarkeit gegeben. Also ich könnte auch sagen, das Bauhaus hat eine Ära geprägt. Und wenn wir heute uns das anschauen, dann hat man ja auch die Schattenseiten und die Nebeneffekte im Blick. Und
welche wären das?
Zum einen, dass das natürlich sehr zulasten von Landschaften, Natur, Ökosystemen, Ressourcenverschwendung, also auch Ungleichheiten in Handelsbeziehungen, das interessiert uns auch. Oder ja, man hat diese großartigen Möbel, die diesen sauberen, hygienischen Look haben. Sollten sie auch haben, wollte man ja auch damals, das hat man ja auch genauso beworben. Aber es gibt dann schon noch die schmutzigen Unterseiten in der Produktion. Und das in Relation zu setzen, also nicht nur sozusagen alles großartig, sondern was ist auch der Preis? Und von dort dann nochmal einen Strang in die Gegenwart zu ziehen und auch zu fragen, wie geht das weiter? Weil unser CO2-Fußabdruck ist eben sehr groß. Ich könnte auch sagen, wir leben über unsere Verhältnisse. Deshalb sehen wir auch Bilder von Fortschritt, die damals in die Welt gebracht wurden und die sehr viele wirklich begeistert haben. Das sehen wir eben heute mit etwas gespaltenerem Blick. Und das diskreditiert nicht die großen Leistungen der damaligen Zeit.
Also wie kann man sozusagen die Errungenschaften einer Bewegung, die ja Teil der Geschichte ist, die sicherlich auch ganz viele Besucherinnen, Besucher, Touristen anzieht heutzutage, die aber vielleicht vor allem einen Blick auf die Geschichte wagen wollen, tatsächlich ins Heute holen und dieses Bauhaus so modern betrachten, dass wir heute noch aus dem Bauhaus etwas mitnehmen für die Herausforderungen von heute, für zum Beispiel ökologisches Bauen, für vielleicht auch sozialgerechtes Bauen oder für Dinge, die die Welt ein bisschen besser machen können. Also hilft da das Bauhaus wirklich?
Ja, unbedingt. Müssen wir nicht viel ganzheitlicher denken, disziplinübergreifender? Das hat das Bauhaus par excellence praktiziert. Auch diese Befassung mit Materialien, Materialkulturen, in dieser Auseinandersetzung am Material, entlang der Materialien, in der Ausbildung, also jetzt rede ich vom pädagogischen Erbe, in den Werkstätten, die Experimente, Das Jubiläum hat ja noch einen zweiten Teil in dem ehemaligen Kaufhaus Theek und auch im ehemaligen Arbeitsamt in der Innenstadt. Da werden wir Beispiele zeigen, weltweite Beispiele, wie es anders geht.
Ansonsten, was sind für Sie, blicken wir mal voraus, Sie haben ja einiges vor. Das ist ja auch ein internationales Phänomen, dieses Bauhaus. Das haben wir ja schon erlebt, als wir über 100 Jahre Gründung des Bauhauses in Weimar gesprochen haben, vor 5 Jahren. Das ist ja wirklich international, von Japan über Nigeria bis hin zu den USA. Sehen wir ja da Bauhaus-Einflüsse, die aber auch wieder zurückgespiegelt werden, ins Bauhaus zurück nach Deutschland. Das ist ja nicht nur ein, wenn man so will, Kulturexport, sondern auch ein Import interessanterweise. Das Bauhaus hat ja auch viel mit internationalen Einflüssen selbst gespielt. Was sind für Sie die Höhepunkte in den nächsten Monaten?
Ganz wichtig, Werkstattflügel, also das ist so wie eine Pendant-Ausstellung. Wir haben hier den historischen Werkstattflügel und ausgehend von den 3 Hauptmaterialien dieses Werkstattflügels, also Metall, in dem Fall Stahl, jetzt Aluminium, Glas und Beton, werden wir 3 Ausstellungen haben auf allen Ebenen, die ineinander greifen. Und die schauen mit dem heutigen Blick auf diese Historie, schauen sich die Moderne nochmal differenzierter an, machen auf diese Kippmomente aufmerksam. Also was ist hinter diesen glänzenden Oberflächen? Was sind die Unterseiten dessen, was wir so als Bauhaus feiern? Also das ist das eine. Und das andere, das Pendant, das ist dann in der Innenstadt, in dem ehemaligen Kaufhaus Theek und im ehemaligen Arbeitsamt, wo wir dann von gegenwärtigen Projekten, Vorhaben ausgehen, das aber auch in Anwendung bringen an diesen Orten. Das sind 2 Gebäude, die sich jetzt in Transformation befinden. Also da verbindet sich dann die Vergangenheit mit der Gegenwart. Zusätzlich gibt es noch andere Orte, die auch nicht so bekannt sind oder auch nicht zugänglich. Die haben alle mit Industriekultur zu tun. Also auch hier wie die Junkers-Lamellenhalle, das Stahlhaus war lange geschlossen, unser Stahlhaus wird auch wieder zugänglich sein. Also das sind alles wichtige Programmpunkte und deshalb könnte ich mich nicht für das eine oder andere entscheiden, aber ich würde sagen, diese 2 Schwerpunkte, die Historie als Ausgangspunkt einer zeitgenössischen Befragung zu nehmen und dann nochmal in gegenwärtige Entwicklungen zu schauen und das zu verbinden.
Da schließt sich ja der Kreis zu meiner Einstiegsfrage nach der Substanz, an die Substanz, so heißt ja dieses Motto. Und wie gesagt, man könnte es politisch verstehen nach diesem Streit mit der AfD und der Debatte um das Bauhaus. Aber offenbar geht es auch einfach um ja materielle Substanz, um Material, um Stoff, um das Greifbare. So höre ich aus Ihren Worten, oder?
Das ist richtig. Also zunächst stellen wir ja was scheinbar Einfaches in den Raum. Also zu sagen, naja, woraus ist etwas? Woraus ist etwas gemacht? So, das ist schon mal eine ganz grundlegende Frage, die einfacher klingt, als sie beantwortet werden kann. Und uns interessiert die materielle Welt, die sich damals enorm verändert hat. Über diese Materialien hat sich ja letztendlich dann auch dieses Bild von Fortschritt erzeugt. Also wir sind auf einer materialen Ebene, die wesentlich der Träger ist für die Gebäude, für die Objekte, die Produkte, die entstanden sind. Aber das hat auch sehr viel verändert. Also jetzt im Sinne, ich frage mich ja immer, wie das für damalige Zeitgenossen gewesen sein muss, nicht? Also völlig anderer Typus von Architektur. Und das hat mit dieser Materialsprache zu tun. Die Raumwahrnehmung. Man hat sich in den Räumen ja plötzlich ganz anders bewegen müssen. Ich kenne auch eine Reihe von Fotos, also auch die Erstbewohnerinnen des Stahlhauses. Da wirken die Menschen wie Außerirdische, weil das, was sie jetzt beziehen sollen, das passt überhaupt nicht zu ihnen. Bei Gropius habe ich auch bei manchen Fotos den Eindruck, der ja ein sehr bürgerliches Erscheinungsbild hatte, dass er selbst als Fremdkörper in seinem Meisterhaus, in seinem eigenen wahrgenommen wurde. Also das hat ja alles sozusagen Auswirkungen gehabt, die bis in den Alltag der Menschen sich ausgewirkt haben. Und wir fragen uns, was heißt das heute? Wie werden unsere Erscheinungsbilder, was werden wir künftig bauen? Wie sieht das aus? Vielleicht bauen wir auch nichts mehr. Wir sind ja eigentlich wieder in einer ähnlichen Situation, dass sich sehr viel verschiebt und das hat auch mit materialen Fragen zu tun. Wir müssen unser Handeln verändern, weil unser Planet das so nicht mehr aushält. Was heißt das dann, so eine neue Bescheidenheit? Die ist ja nicht unbedingt dann so einfach herzustellen. Wie schauen die Bauten aus? Wie schaut unsere Lebensweise künftig aus? Nicht? Also das ist durchaus eine Parallele in einer anderen Zeit.
Barbara Steiner, die Chefin des Bauhauses in Dessau, die vorausschaut auf 100 Jahre Bauhaus in Dessau. Was da alles zu erwarten ist. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Abend.
Ebenso. So, das Bauhaus also vertrieben von den Nazis. Und was zieht sich noch durch die Zeit der Nazi-Herrschaft? Natürlich das massenhafte Morden. Aber auch eine Spur des Raubs. In ganz Europa wurden Jüdinnen, Juden beraubt. Oft war es ihr alltägliches Hab und Gut, aber es waren eben auch Kulturgüter, Kunstwerke. Viele wurden bereits Jahrzehnte später an die Nachfahren zurückgegeben, andere warten noch auf Rückgabe und oft wird dabei von den Objekten selbst erzählt. Die Menschen dahinter scheinen zu verschwinden und genau diese Geschichten erzählt ein Erinnerungsprojekt, das vor 3 Jahren von Berliner und Münchner Museen begonnen wurde und das heute Bilanz gezogen hat, involviert natürlich das Zentrum Kulturgutverluste, das zentral die Suche nach Raubkunst koordiniert. Und der Chef ist Gilbert Lupfer. Schönen guten Abend.
Guten Abend aus der James-Simon-Galerie in Berlin,
genau,
wo die Veranstaltung gerade war.
Auf der Museumsinsel, da wo das zentrale Eingangsgebäude, wo eben eine Art Bilanz gezogen wurde, eine Zwischenbilanz. Ich kann ja nur hoffen, dass dieses Projekt weitergeht und so scheint es auch zu sein. 3 Jahre gibt es das nun schon, diese Geschichten hinter den Verlusten, hinter dem Raub und hinter dem, was die Nazis da angerichtet haben. Was sind das für Geschichten, die da erzählt werden?
Das sind Familiengeschichten, die zum Teil erst wieder entrollt werden, dadurch, dass Provenienzforschung stattgefunden hat, dass man auf Kunstwerke gestoßen ist in Museumsdepots, die zwischen 33 und Ende der 30er Jahre entweder entzogen wurden, geraubt wurden oder verkauft werden mussten. Und wenn man Provenienzforschung betreibt, stößt man natürlich auf die früheren Eigentümer. Dann stellt sich die Frage, können wir diese Stücke, diese Werke zurückgeben? Und dann macht man sich auf die Suche nach Nachfahren, nach Erben und dann kommt man in Kontakt mit denen und merkt, da verbergen sich Familiengeschichten dahinter. Das sind heute weit in der Welt verbreitete Familien und dadurch entstehen ganz total spannende Geschichten, wo auch das Schicksal ihrer Vorfahren, der Großeltern, der Urgroßeltern, der Großtante oder des Urgroßonkels natürlich viel greifbarer werden. Mhm. Und das haben wir heute Abend auch erlebt mit Nachfahren aus England, aus den USA.
Was sind das für Geschichten? Was ist das für eine Bandbreite? Da sind ja viele verschiedene Menschen, Familien, Schichten, die da beraubt worden sind von den Nazis. Vielleicht haben Sie 1 oder 2 Geschichten, die Sie besonders beeindruckt haben.
Ja, heute Abend haben wir Geschichten gehört von Kurt Glaser zum Beispiel, der bis 1933 der Direktor der Berliner Kunstbibliothek war, auch eine stattliche private Kunst- und Büchersammlung hatte und der früh gemerkt hat, gleich im Frühjahr 1933, nachdem er entlassen worden war, er muss weg aus Deutschland. Und er hatte keine Chance, das alles, was er gesammelt hatte, privat mitzunehmen und hat es dann im Frühjahr 1933 verauktioniert unter, man muss jetzt sagen, unter Zwang. Der wäre sonst nie auf die Idee gekommen, seine geliebten Kunstwerke, auf denen er zum Teil selber porträtiert war, einfach herzugeben. Nein, der musste die versteigern und sicher nicht zu einem angemessenen Preis. Er ist dann geflohen über die Schweiz, dann nach Amerika. Das ist eine Geschichte. Es gibt aber natürlich auch viele Geschichten von Leuten, die nicht große Kunstsammler waren, sondern die kleine Sammlung, die vielleicht ein Gemälde über dem Sofa im Wohnzimmer hatten oder die irgendein Buch hatten, das sie zurücklassen mussten oder das ihnen genommen wurde und wo es also nicht um große materielle Werte geht. Das ist eine große Spannbreite an Familiengeschichten und was man immer feststellt, dass entgegen des Klischees, dass es da immer um Millionenwerte geht, das ist nicht das Entscheidende. Für die Familien ist oft diese Erinnerung und dann ein Stück zu haben, das ihre Vorfahren besessen haben, wirklich als Erinnerungsstück ganz wichtig, ganz entscheidend.
Also es geht weniger um, ja, wie Sie schon sagen, eine materielle Restitution, darum geht es auch, aber eben vor allem tatsächlich offenbar um das persönliche Verhältnis zu diesen Objekten und zu diesen Stücken. Das heißt also, eine Rückgabe heißt auch nicht nur materielle Wiedergutmachung, sondern auch zumindest der Versuch einer Wiedergutmachung, einer Heilung, auch was Biografien, was Familiengeschichten angeht?
Ganz genau, das ist es. Also das Materielle kann man nicht außer Acht lassen und das ist auch völlig in Ordnung, dass dann unter Umständen Kunstwerke von einer großen Erbengemeinschaft verkauft werden müssen, aber dass die ideelle Wiedergutmachung, also das ist ein schwieriger Begriff, weil man kann manches einfach nicht wieder gut machen, aber so eine ideelle Anerkennung, das ist ganz wichtig und das können, glaube ich, gerade Museen sehr gut leisten, indem sie auf diese Familiengeschichten, auf die Leute, die früher das gesammelt haben und deren Rolle in der Gesellschaft in der Weimarer Republik hinweisen. Da hat ja ein Museum viele Möglichkeiten, vom Label unterm Bild über den Media Guide bis zu Führungen oder eben auch dieses Projekt, das es jetzt gibt mit diesen Filmen, die auch im Fernsehen zu sehen sind und über die Mediathek abrufbar sind.
Wie wird es da weitergehen, weil Sie sagen Mediathek? Also ich vermute mal, ich weiß nicht, welche Pläne es gibt, auch eine eigene Mediathek aufzubauen, vielleicht eine Art ja, Zeitzeugenarchiv aufzubauen. Das haben wir ja auch in anderen Kontexten erlebt. Zum Beispiel Steven Spielberg hat ja nach Schindlers Liste zum Beispiel damals dieses Holocaust-Archiv von Holocaust-Überlebenden mit aufgebaut. Es gibt viele andere weitere Projekte. Müsste das noch viel größer gedacht werden?
Das sollte man größer denken und könnte natürlich größer denken. Der erste Schritt ist ja jetzt, bisher war das ja auf Werke fokussiert, die aus den Berliner oder Münchner Museen kamen. Jetzt wollen wir das größer anlegen. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden sind dabei, aber wir als Deutsches Zentrum Kulturgutverluste können natürlich aus unserer Erfahrung der Projektförderung Hinweise auf sehr viele Fälle geben, aus auch kleineren Museen irgendwo in Deutschland, wo Werke, Objekte zurückgegeben wurden und wo eine Verbindung zu Nachfahren entstanden ist. Also insofern kann man das viel breiter anlegen und ich glaube, das ist auch total wichtig, nicht nur sich auf, gerade in dieser Frage von Provenienzen, von Restitution, von der Erinnerung an den Nazi-Raub, sich nicht nur auf die Metropolen zu beziehen, sondern sich auch auf eine Kleinstadt in Sachsen oder in Bayern oder in Schleswig-Holstein zu beziehen und das dortige Heimatmuseum.
Und wie realistisch ist das, dass das größer gezogen wird, dass es vielleicht als Dauereinrichtung zu erleben sein wird, dass vielleicht sogar nächste Generationen damit auch konfrontiert werden können?
Also hoffen wir das. Es ist natürlich immer eine Finanzfrage, aber wir wollen jetzt einfach den nächsten Schritt machen mit dieser größeren Ausdehnung, auch bewusst dann Objekte mit reinnehmen, die keine großen Kunstwerke sind, sondern das kann ein Buch sein, das kann ein Besteck sein, das kann ein Porzellanstück sein und das so auszudehnen. Es ist ja auch immer wichtig, sich vorzustellen, das waren nicht alles reiche, vermögende Sammler, denen ihre Kirchners oder ihre Monets von den Wänden genommen wurden, sondern es ging auch um ganz banalen Raub. Und da waren nicht nur die Museen beteiligt, da waren auch viele leider ganz normale Bürger beteiligt.
Auch die Nachbarn zum Beispiel, die einfach was mitgenommen haben von
auch die Nachbarn,
Jüdinnen und Juden, genau. Die dort deportiert worden sind zum Beispiel.
Ganz genau. Und das ist natürlich das, sich zu realisieren, das ist nicht nur eine Sache von SS-Schergen, die eine Wohnung gestürmt haben, sondern das hat sich ganz alltäglich vollzogen, dass Nachbarn was mitgenommen haben oder dass man was ersteigert hat, möglichst billig auf einer sogenannten Judenauktion, was den Nachbarn gehört hat. Das ist ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte, mit dem man sich aber einfach auseinandersetzen muss. Und dafür können, glaube ich, die Objekte, die noch übrig sind, die können dafür gute Zeugen sein.
Also jeder konnte es damals wissen, jeder musste es eigentlich wissen, was da passiert ist. Und es war nicht nur etwas, wie soll man sagen, Exklusives vielleicht für den Kunstmarkt, sondern es ging um Alltag, es ging um Nachbarn, es ging um Menschen, die man kannte.
Ja, ganz genau. Leider Gottes.
Gleichzeitig aber, wenn es um Kulturgutverluste geht, wenn es um Rückgabe zum Beispiel geht, um Restitution geht, dann versuchen ja viele Museen natürlich auch in Deutschland bis heute das eben auch auf juristischem Wege zum Teil zu verhindern, Rückgaben zu verhindern. Dann gibt es die Rückgabekommission, das dauert alles, zieht sich über Jahre hinweg. Viele Erben, Nachkommen, ja, beschweren sich auch über, sage ich mal, die Verschleppung zum Beispiel aus deren Sicht von bestimmten Rückgabeprozessen, weil eben, naja, zum Teil es eben auch einfach nachgewiesen werden muss, dass diese Kulturgüter eben tatsächlich abgepresst worden sind unter den NS-Bedingungen. Und gleichzeitig will man diese Geschichten ja frei erzählen. Das sind ja alles Menschen, die starke Einschnitte in ihren Biografien, in ihren Familiengeschichten hatten. Wie bekommt man das zusammen?
Das ist natürlich nicht einfach und tatsächlich bis vor wenigen Jahren haben viele Museen gemauert. Das muss man so sagen. Das hat sich zum Glück in den letzten Jahren stark verändert. Ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Museen, die sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben, sondern die Offenheit und auch der offene Umgang mit dieser Thematik und Problematik, die ist viel größer. Und wenn man so ein Stück identifiziert, glaube ich, ist es heute nicht mehr so, dass man das dann möglichst ganz diskret abwickeln will, sondern man redet auch darüber. Da sehe ich in den letzten 10, 12 Jahren wirklich eine positive Entwicklung. Auf der anderen Seite, aus Sicht der Nachfahren ist es absolut verständlich, dass die sagen, das dauert uns zu lange. Wir möchten das möglichst schnell zurück, solange noch unsere Großeltern leben oder sowas. Oft gibt es das Problem, dass die Provenienzketten sehr schwer nachzuvollziehen sind. Also Provenienzforschung, die Grundlage für alles ist, also Provenienzforschung am Ort, vor Ort, die macht erst alles, die macht erst Rückgaben möglich, die macht auch erst Vermittlung möglich, die macht auch erst Erinnerungskultur möglich. Und das ist natürlich oft eine mühsame Aufgabe, weil es Lücken gibt, weil Überlieferungen fehlen, weil Akten nicht mehr da sind. Und das ist tatsächlich immer eine gewisse Diskrepanz, die man auch nicht optimal perfekt lösen kann. Unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliche Erwartungen. Aber ich denke, die Tendenz hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert.
Gilbert Lupfer ist der Chef des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, ist natürlich involviert in diesem Projekt, die Geschichten, die Menschen hinter den Verlusten in einem großen Projekt, was seit 3 Jahren läuft. Und wir haben es gehört, was gute Chancen hat, auch fortgeführt zu werden. Berliner Museen, Münchner Museen, womöglich auch Dresdner Museen zum Beispiel sind involviert. Kunstraub und Rückgabe, vergessene Lebensgeschichten. Heute wurde da Bilanz gezogen. In Berlin auf der Museumsinsel in der James-Simon-Galerie, wo wir ihn am Mobiltelefon erreicht haben. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Balzer. Tschüss, guten Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Neugebauer.
Seit etwa 3000 Jahren stellen Manufakturen im nordsyrischen Aleppo Seife aus einem Gemisch aus Oliven- und Lorbeeröl her, das in großen Töpfen gemischt, abgekühlt, in Blöcke geschnitten und von Hand gestempelt wird. Nun hat die UN-Kulturorganisation UNESCO die berühmte Aleppo-Seife inmitten erneut aufgeflammter Gewalt in der Region auf ihre Liste des immateriellen Kulturerbes gesetzt. Das Produkt werde mit traditionellem Wissen und Können hergestellt, erklärte die UNESCO. Laut der Kulturorganisation fördert der gemeinschaftliche Produktionsprozess den Zusammenhalt der Gemeinschaft und der Familie. Allerdings sind von den 100 Seifenfabriken in der Stadt nur noch etwa 10 übrig, viele sind nach Damaskus oder in die benachbarte Türkei umgezogen. Die Aleppo-Seife steht jetzt zusammen mit der traditionellen Musik der Stadt auf der Liste des immateriellen Kulturerbes. Die Stadt selbst wurde 2013 inmitten des syrischen Bürgerkriegs auf die Liste des gefährdeten Weltkulturerbes gesetzt. Bayern gibt 4 Ölgemälde und 12 Aquarelle, die ihren jüdischen Besitzern in der NS-Zeit gestohlen wurden, an die Nachfahren der Opfer zurück. Wie das Bayerische Kunstministerium in München bekannt gab, steigt die Zahl der zuletzt abgeschlossenen Fälle damit auf 117. In 86% der Fälle sei auf Restitution entschieden worden. Insgesamt seien somit knapp 140 Werke zurückgegeben worden. 19 weitere Verfahren an den staatlichen Museen Bayerns liefen aktuell noch. Die Berliner Akademie der Künste trauert um den Fotografen Michael Ruetz, der vor 2 Tagen gestorben ist. Ruetz war seit 1998 Mitglied der Akademie und von 2016 bis 2018 stellvertretender Direktor der Sektion Film und Medienkunst. Fotograf Harf Zimmermann, ebenfalls Mitglied der Sektion, erklärte, er habe Ruetz erlebt als kritisch, neugierig, belesen, aufmerksam, streitbar, wenn nötig, und als klugen Redner und Autor. Er sei ein Solitär in der Fotografie gewesen. Ruetz begann 1969 als Bildjournalist für den Stern zu arbeiten und in internationalen Zeitschriften und Magazinen zu veröffentlichen. In seiner Arbeit konzentrierte er sich auf wenige Themen, die er in Langzeitbeobachtungen vertiefte. In der Beschäftigung mit der studentischen Szene der 68er schuf er Bilder, die ihn weltweit bekannt machten.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Zwei neue Filme wollen wir vorstellen, die jetzt in den deutschen Kinos starten, mit Anke Lewicke aus unserer Filmredaktion. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
A Different Man, der eine, die Katzen vom Gokoku-Schrein, der andere. Beginnen wir erstmal mit A Different Man. Das ist ein Film mit Sebastian Stan, der den jungen Trump in The Apprentice gespielt hat. Jetzt also A Different Man, dafür gab es auch den Silbernen Bären bei der Berlinale. Ein Mann, der da in der Hauptrolle jemand mit einer seltenen Krankheit spielt. Sein Gesicht ist nämlich durch Wucherungen und Tumore geprägt. Und zu Beginn jedes Drehtages musste er erstmal über 2 Stunden in der Maske verbringen.
Die Arbeit hier hat mich definitiv in eine andere Welt katapultiert, behandelt etwas, das ich unter normalen Umständen vermutlich nie verstanden hätte. Ich habe mich nochmal ganz anders mit meinem eigenen Ruhm auseinandergesetzt. Die Figur des Edwards fühlt sich an, als sei er öffentliches Gut. Jeder glotzt ihn an, jeder spricht ihn an, fasst ihn an. Ein Gefühl, das ich auf einer ganz anderen Ebene gut kenne. Dieses Ausgestelltsein, das ist für mich das zentrale Thema des Films. There is a universal
core there. Sebastian Stan, also Hauptdarsteller dieses Films, A Different Man. Was für ein Different Man ist das?
Naja, er ist durch die Krankheit natürlich ein Außenseiter. Also er wird, wie Stan eben in dem O-Ton auch beschrieben hat, tatsächlich immer angeglotzt, angesprochen. Und eigentlich lebt er gerne zurückgezogen in seinem New Yorker Apartmenthaus. Also er möchte übersehen werden, aber gleichzeitig möchte er auch Schauspieler werden. Aber er bekommt natürlich keine Rollen oder wenn nur in ganz merkwürdigen Werbeclips. Und dann gibt es auf einmal die neue Nachbarin, die Dramaturgin ist und die beiden freunden sich an. Und die geht ganz anders mit ihm um. Dann kriegt er aber die Chance einer Operation und das sagt er der Nachbarin nicht, Ingrid. Und dann ist er ein neuer Mensch, sieht super aus, fängt eine neue Identität an. Und dann sieht er auf einmal wieder diese Ingrid und folgt ihr. Und sie hat jetzt ein Stück über Edward, also über ihn geschrieben. Und er macht beim Casting mit. Und natürlich kann er diese Rolle spielen, weil es ja gar keine Rolle für ihn ist, weil es ja seine Erfahrungen sind. Also durch den Identitätswechsel wird er aber auch trotzdem von seiner alten Identität wieder eingeholt.
Aber es geht ja offenbar auch um Fremdwahrnehmung, um Selbstwahrnehmung, um wenn jemand eine körperliche Besonderheit hat, wie er auch vielleicht sozial isoliert wird. Inwieweit spielt das eine Rolle?
Ja, das ist auf alle Fälle das Thema. Vor allen Dingen, wie die Selbstwahrnehmung eben auch den Blick der anderen beeinflusst, ob bewusst oder unbewusst. Also da kommt nämlich noch ein anderer Mensch, ein anderer Schauspieler ins Spiel, Oswald. Und dieser Schauspieler, Aaron Schirmberg heißt der, oder nein, er heißt Adam Pearson, hat in Wirklichkeit diese Krankheit und er geht da sehr selbstbewusst mit um. Also er ist relativ erfolgreich in Hollywood unterwegs und auch in dem Film ist er sehr erfolgreich. Und er kriegt dann auf einmal die Rolle des Ewalds, weil er des Edwards, weil er ja nun auch noch so aussieht, authentisch ist. Und dann der wirkliche Edward ist dann wieder eingeschüchtert. Also er kommt eigentlich aus seiner Haut nicht raus. Also trotz seiner neuen strahlenden Optik bleibt er der Alte. Und darum geht es in dem Film. Und das macht der Regisseur wirklich sehr schön, weil er auch mit Elementen des Body-Horrors spielt nach der Schönheitsoperation, mit Elementen des Horrors, weil in der Decke von der Wohnung von Edward ist ein Loch und da bewegt sich was. Dann geht es natürlich auch um Künstlerin. Also natürlich ist diese Ingrid auch eine Vampirin, weil sie ja diese Geschichte von Edward ausbeutet. Und ganz schön gibt es noch Filmzitate von The Beauty and the Beast und der Elefantenmensch. Also es ist ein Rundumschlag, dieser Film, mit vielen, vielen Fragen, Identitätswechsel.
Könnte dieser Film eventuell bei den Oscars eine Rolle spielen? Ich meine, er hat ja jetzt auch einen wichtigen Preis bekommen, den Gotham Award, so ein erstes kleines Zeichen, dass er in dieser Preissaison in den USA vielleicht mitspielen kann?
Ja, auf alle Fälle, weil gucken wir uns einfach die Oscar-nominierten Filme in den letzten Jahren an. Der klassische Held ist vorbei. Und es gibt immer mehr Antihelden. Und das ist ja im Grunde auch ein Antiheld, nicht die klassische politische Identifikationsfigur. Und der Regisseur Aaron Schirmberg ist ja selbst mit einer Lippen-Gaumenspalte zur Welt gekommen. Und er hat diese Figur auch geschaffen, weil er auch mal eine andere Identifikationsfigur wollte. Nicht nur dieses klassische Role Model. Also insofern, denke ich, wird der Film sicher noch diskutiert werden und die ein oder andere Rolle spielen.
Also ein anderer Mann, a different man, also jetzt in den deutschen Kinos und eventuell auch ein Film, der bei den Oscars durchaus zumindest Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, glaube ich, dürfte genau das Kontrastprogramm sein, nämlich eine Dokumentation über Katzen in Japan. Die Katzen vom Gokoku Schrein. Was macht diese Katzen so besonders?
Naja, Katzen im Schrein, da passen sie natürlich hin, weil Katzen ja sowas schön Meditatives haben, sowas Gelassenes. Und sie sind auch eine Attraktion für die Touristen. Also eigentlich ist sonst in dem Örtchen nicht viel los, aber es kommen Touristen, dadurch kommt das Geld. Aber die große Frage ist, was passiert denn mit dem Kot? Und über die Katzen kriegen wir diese tolle örtliche Gemeinschaft mit und eigentlich auch wie eine Demokratie funktioniert, weil es gibt eine Art von Selbstverwaltung und die Katzen füttern, machen dann auch öffentliche Toiletten auf, damit die Katzen nicht weiter einfach in den Gärten und in den Nutzgärten weiter pinkeln. Also man lernt so Rücksicht und Umsicht, wie so eine tolle japanische Gesellschaft im Kleinen auch funktionieren kann. Das ist sehr schön. Und die Katzen haben natürlich immer wieder großartige Auftritte, zum Beispiel eine Rothaarige, die den Regisseur immer verfolgt und dann auch in seiner Wohnung leben will.
Allein dafür, glaube ich, lohnt es sich, ins Kino zu gehen. Die Katzen vom Gokoku Schrein, diese Dokumentation also. Und der Film A Different Man mit Sebastian Stan in der Hauptrolle. Anke Lewicke, herzlichen Dank.
Danke, tschüss.
Tschüss. So, und jetzt geht es uns um eine Sängerin, Malerin, Schauspielerin, Exzentrikerin. Die Türkin Semiha Berksoy, fast das ganze 20. Jahrhundert hat sie erlebt. 1910 in Istanbul geboren, machte sie schon in den 30ern in der Türkei Karriere an der Oper von Ankara, die damals noch ganz neu war. Dann ging sie zur Gesangsausbildung ausgerechnet nach Deutschland 1936, war auch 1942 nochmal da. Also eine sehr ambivalente Biografie auch, die sie da vorlegt. Die Kunsthalle Hamburger Bahnhof in Berlin zeigt eine umfassende Retrospektive des malerischen Werks von ihr. Simone Reber hat sie gesehen.
Hallo, hallo. Wir rufen die Türkei. Wir rufen die Türkei. Der deutsche Kurzwellensender Berlin bringt eine Sondersendung für seine Freunde und Hörer in der Türkei.
Der Propagandaton macht es deutlich. Die Nationalsozialisten sind an der Macht, als Semiha Berksoy an der Hochschule für Musik in Berlin studiert. In einem Berliner Radiokonzert singt sie im Februar 1939 die Aida in der Oper von Giuseppe Verdi. Die türkische Opernsängerin war 1936 zum Studium nach Deutschland gezogen. Kein günstiger Zeitpunkt. Aber Semiha Berksoy hat immer in ihrer eigenen Zeit gelebt. Der deutsche Emigrant Karl Ebert, der vor den Nazis in die Türkei geflohen war und in Ankara das staatliche Konservatorium aufbaute, kannte Semiha Berksoy. Sie hatte 1934 bei der Premiere zur Einweihung der Oper in Ankara die Hauptrolle gesungen, in Anwesenheit des Republikgründers Kemal Atatürk. Karl Ebert empfahl die junge Sängerin seinem Kollegen Paul Lohmann, Professor an der Musikhochschule Berlin. Und dort wurde Semiha Berksoy schnell erfolgreich.
Nur einige Monate, ehe sie 1939 gezwungen war, Berlin zu verlassen, trat sie als Ariadne auf, in der Oper Ariadne auf Naxos. Die Inszenierung war Teil der Feiern zum 75. Geburtstag von Richard Strauss. Es war eine Hochschulinszenierung und wurde sehr gut aufgenommen, mit richtig guten Kritiken. Und das war der Augenblick, in dem sie glaubte, sie hätte es geschafft. Und dann stoppte alles. She was starting to make it, then
bang, everything gets stopped. In der dramatisch inszenierten Ausstellung präsentiert der Kurator Sam Bardawil die biografischen Dokumente aus der Berliner Zeit in einem dunklen Vorraum, ehe er der Malerei von Semiha Berksoy die hell erleuchtete Bühne bereitet. Singing in full color. Semiha Berksoy hatte schon vor ihrer Gesangsausbildung Kunst studiert. Ihr malerisches Werk gleicht einem Logbuch der Gefühle. Sie malt ihre Freunde, ihre Eltern, ihre Bühnenrollen im Sturm der Emotionen.
In the 50s she returned to painting with a lot of gusto, with a lot of commitment.
In den 50er Jahren kehrte sie mit großer Entschlossenheit zur Malerei zurück und wurde sehr produktiv. Sie hat auf Leinwand gemalt, auf Holz, auf Faserplatten, auf gefundenem Material, auf Bettlaken, auf Leinen, auf Kühlschranktüren, auf Pappkarton. Ihre Malerei wurde in gewisser Weise zum Tagebuch.
So it was a diary in a sense.
Leben und Arbeit, Erinnerung und Fantasie, Farbe und Gesang überschneiden sich. Semia Bergsoy malt sich selbst als Leonore in der Oper Fidelio und den türkischen Dichter Nazım Hikmet als den Gefangenen Florestan. Hikmet war als Kommunist inhaftiert, Semia Bergsoy hatte ihn unterstützt. Über die Art der Beziehung existieren allerdings verschiedene Versionen. Für die Künstlerin jedenfalls war es Liebe. Auf den ruppigen Hartfaserplatten werden die strahlenden Farben angeraut, die Leerstellen bleiben widerständig, die Pinselstriche kreuzen sich. Dann, Anfang der 1970er Jahre, durchschneidet eine schwarze Linie die Porträts. Eine aggressive Geste, meint der Kurator Sam Bardawil.
It's a very, very aggressive gesture.
Für sie verbindet diese Linie die Menschen. Aber die Linie symbolisiert auch den feinen Übergang zwischen Leben und Tod, zwischen der irdischen Existenz und dem Jenseits. Es ist wahrscheinlich die Grenze zwischen der absoluten Präsenz und der völligen Abwesenheit, zwischen der Vergangenheit und der Zukunft.
Im Alter inszeniert sich Semia Bergsoy selbst, malt sich knallrote Kreise auf die Wangen, trägt gewagte Kopfbedeckungen, einen schwarzen Schlapphut oder ein Spitzenhäubchen. Ihr Haus inklusive der drei Windhunde wird zum Gesamtkunstwerk, ihr Schlafzimmer zum Ausstellungsobjekt. Zeitgenössische Künstler wie Robert Wilson oder Kutlu Ataman entdecken sie wieder, da ist sie fast 90. Und tatsächlich, mit den Augen der Gegenwart gesehen, wirkt das atemlose, lebenslustige, widerspenstige Werk von Semia Bergsoy auf einmal in seiner Zeit angekommen.
Simone Reber über eine außergewöhnliche Künstlerin, deren Werk jetzt zu betrachten ist im Hamburger Bahnhof in Berlin, Semia Bergsoy. Und wir schauen in die Feuilletons vom 5. Dezember. Das tut Lotta Wieden.
Endlich mal gute Nachrichten aus Paris. Dazu zwei große aus dem Literaturgeschäft und ein Computerspiel, das als nationales Kulturgut gefeiert wird in der Ukraine. Beginnen wir die Presseschau also lustvoll. Beginnen wir mit Notre Dame. Wie konnte es gelingen, Notre Dame in nur 5 Jahren wieder aufzubauen, fragt die Zeit. Da sei zunächst Macrons politisches Kalkül, schreibt Zeitautor Gero von Randow. Macron habe sofort verstanden, dass der Brand eine große Chance für Notre-Dame war, so paradox das zunächst auch klingen mag. Ein kluger Schachzug auch, darauf zu bestehen, den Wiederaufbau weder vom Staat noch von der katholischen Kirche finanzieren zu lassen, sondern durch Spenden aus der Zivilgesellschaft. Bis heute sind 846 Millionen Euro zusammengekommen. An diesem Wochenende also soll Notre-Dame wiedereröffnet werden. Es dürfte voll werden auf dem Vorplatz, wenn Frankreich sich selbst feiert. Ein gewisser Donald Trump, wir kommen noch auf ihn zurück, hat sein Kommen bereits angekündigt. Die meisten Staatschefs aber reisen wohl aus Europa an. Bleiben wir bei Europa, wechseln aber vom Zentrum an die südöstliche Peripherie. Es geht um Georgien und ein paar schlichte, aber alles entscheidende Fragen. Europa, wo fängst du an und wo endest du? Wo beginnen deine Vorsätze und wie dehnbar sind deine Grenzen? So beginnt die georgische Schriftstellerin Nino Haratischvili ihren Essay in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein Text, der eine ganze Reihe weiterer unbequemer und bedrückender Fragen stellt. Bedrückend vor allem dann, wenn man, wie Haratischvili, seit Jahren hilflos dabei zuschauen muss, wie das Land, in dem man geboren wurde und aufgewachsen ist, mehr und mehr von etwas verschlungen wird, das Haratischvili in ihrem Text immer nur als den großen, gierigen Nachbarn bezeichnet, als Riesen oder Goliath, der seit fast 250 Jahren mit uns am Tisch sitzt, unser Essen isst, sich zu uns ins Bett legt. Der Text, so viel sei hier verraten, liest sich in einem Rutsch durch, aber man fühlt sich nicht gut danach. und noch eine Schriftstellerin, die Bezug nimmt auf aktuelles Zeitgeschehen, genauer auf den Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA. Seit der Wahl habe sie ein starkes Gefühl von traumähnlicher Desorientierung, schreibt die amerikanische Schriftstellerin Siri Hüstwedt in der Wochenzeitung Die Zeit. Zum zweiten Mal hätten US-Amerikaner einen offen rassistischen, frauen- und fremdenfeindlichen Marktschreier zum Präsidenten gewählt. Dabei richtet Hüstwedt ihr Augenmerk vor allem auf moralische Fragen. Sie schreibt: Für viele Leute ist schon die Idee von Moral in der Politik unsinnig. Doch wenn alle korrupt sind, wird das Reden von Gleichheit, Sorge um andere und Gerechtigkeit heuchlerisches Getöse. Warum sollte man es sich anhören? Die schreckliche Ironie, so Hüstwedt, besteht darin, dass Trump in einer amoralischen Welt narzisstischer, kommerzieller Selbstdarstellung authentisch wirkt. Seine Fans erleben seinen Fanatismus als erfrischende Abwechslung zur politischen Doppelzüngigkeit. Indem er öffentlich herausschreit, was in der höflichen Gesellschaft inakzeptabel wäre, ist Trump wie Coca-Cola, das Echte. Währenddessen feiert die Welt das gerade erschienene Computerspiel Stalker 2 als kulturellen Nationalschatz der modernen Ukraine. Der Schauplatz dieses Spiels ist eng umgrenzt, die Todeszone von Tschernobyl, doch erinnere vieles im Spiel durchaus an das aktuelle Kriegsgeschehen im gesamten Land. Wer sich ein froheres Blättern durch die Feuilletons wünscht, den müssen wir leider vertrösten. Überall Unsicherheiten, überall Bedenken. Aber wie sagte noch der Chefstratege für den Wiederaufbau von Notre-Dame, Jean-Louis Georgelin, am Beginn der Restaurierungsarbeiten? Wer jetzt zweifelt, da ist die Tür.
Lotta Wieden aus den Feuilletons vom 5. Dezember. Und das war schon Fazit. Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.